BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Vormittagsratsch. Heute live aus dem Studio Würzburg. Und da haben wir jetzt die Ehre mit einem gebürtigen Würzburger. Der ist vor kurzem geehrt worden als fränkischer Kulturbotschafter. Ausgezeichnet mit dem Weintourismuspreis. Das ist schon besonders für einen Schriftsteller. Aber mit seinen Kriminalromanen trägt der Autor Gunter Huth viel von dem in die Welt raus, was Franken ausmacht und kennzeichnet. Eine reiche Geschichte, eine lebendige Weinkultur, garniert mit einer Mischung aus Spannung, Humor und Charakterköpfen. Und jetzt sitzt er mir gegenüber. Herzlich willkommen, Gunter Huth. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Dankeschön.
Gern geschehen. Inzwischen sind schon mehr als 20 Romane erschienen, allein von deiner Krimireihe rund um den Ex-Kommissar Erich Rottmann. Schoppenfetzer heißt diese erfolgreiche Reihe. Der Begriff ist aber vielleicht nicht allen geläufig. Also, was ist ein Schoppenfetzer?
Da gibt es verschiedene Auslegungen, aber in Unterfranken würde ich sagen, den Begriff gibt es ja auch in Hessen, da heißt Schoppenpetzer. Mhm. Bei uns heißt es Schoppenfetzer und zwar ist es ganz allgemein ausgesagt ein Weinenthusiast, der gerne im Kreise von Freunden und in geselliger Runde einen Schoppen trinkt, auch zwei, aus drei oder manchmal auch vier. Und so wird man das also im unterfränkischen Dialekt als Schoppenfetzer bezeichnen.
Und eine Hauptfigur des Schoppenfetzers ist der pensionierte Kriminalist Erich Rottmann mit seinem Hund, der heißt Öxle. Das ist ein charakteristischer, typischer fränkischer Schoppenfetzer.
Ja, das ist einer. Und zwar hat er ja einen Stammtisch gegründet in einem Würzburger Weinlokal, nachdem er in Pension gegangen ist. Und zwar hat er da verschiedene Leute aus seiner beruflichen Vergangenheit zusammengerufen, die sich da am Stammtisch treffen. Die nennen sich die Schoppenfetzer. Und das sind Kriminalisten, Juristen, teilweise auch Politiker, die da hier beim Stammtisch zusammensitzen, einen Schoppen nach dem anderen trinken, die gerne mal zum Frühschoppen gehen, aber auch mal nachmittags die Sache fortsetzen. Es gab auch schon Situationen, dass es die Nacht durchging, aber da war der Wirt dann eingeschlafen hinterm Tresen. Und ja, die sitzen da und wenn man es genau betrachtet, regieren die eigentlich Würzburg.
Also in diese illustre Runde werden wir auf jeden Fall noch näher reingehen im Verlauf der nächsten zwei Stunden. Wir gucken uns an, wo du deine Stoffe herkriegst, deine Themen, wie zum Beispiel auch Lokalpolitiker und regionale Streitthemen Eingang finden in die Literatur, ebenso wie menschliche Abgründe. In die hast du beruflich reingeguckt als Jurist, als Geschäftsleiter von einem Amtsgericht. Wir gehen mit dir durch deine Heimatstadt Würzburg und durch dein Gesamtwerk als Autor. Das reicht vom Jugendbuch bis zum Thriller. So, Gunter Huth, gehen wir doch mal zwei Wochen zurück. Zum 21. April 2026 ging gedanklich nach Iphofen. 30 Kilometer südöstlich von Würzburg, wo wir gerade sind, da ist was Schönes passiert im schönen Iphofen. Und zwar bist du da ausgezeichnet worden mit dem Fränkischen Weintourismuspreis. Welche Erinnerungen oder Eindrücke verbindest du mit dem Tag, mit dem 21. April? Ist ja noch nicht so lang her.
Der Eindruck begann eigentlich schon vier Wochen vorher. Mhm. Da bekam ich überraschenderweise eine E-Mail von Herrn Dr. Kohlisch, ehemals Präsident Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim.
Die Landesanstalt dort.
Die Landesanstalt, genau. Und der hat mir dort angefragt, ob ich bereit wäre, den Weintourismuspreis anzunehmen. Ich habe mir das dann mal zweimal durchgelesen und man denkt ja in der heutigen Zeit erstmal gerne an Fake, weil ich habe einige Kumpels und so weiter, die durchaus für so einen Scherz gut wären.
Ja. Das wäre aber schon ganz schön durchtrieben. Ja, du hast ein paar im Kreis der Auserwählten.
Ja, da kann man einiges zutrauen. Ja gut, auf jeden Fall habe ich dann dem Dr. Kohlisch, da war die Telefonnummer dabei, angerufen. Und wir haben uns dann, um das abzukürzen, getroffen im Hugendubel für ein Vorgespräch. Mhm. Und er hat mich dann, hat sich gefreut, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich gerne, da freue ich mich drüber, ich bin geehrt und so. Ich habe mich in der Zwischenzeit natürlich etwas informiert, was das überhaupt ist, dieser Weintourismuspreis, weil ich damit ja bisher noch nie was zu tun hatte. Und Preise sowieso irgendwo in weiter Ferne weg waren. Ich arbeite immer so still vor mich hin. An Preise denke ich eigentlich überhaupt nicht, sondern der Hauptpreis ist für mich immer, wenn meine Leser sich freuen und die Bücher kaufen und ich bei Lesungen und bei Signierstunden positives Feedback bekomme. Auf jeden Fall haben wir uns dann verabredet und er hat mich dann noch gefragt, ob ich jemand wüsste, der die Laudatio halten möchte. Und dann habe ich mir erst überlegt, ja, da muss man ja Laudatio halten. Das war mir auch nicht so geläufig. Und dann habe ich spontan den Dr. Adolf Bauer, ehemals zweiter Bürgermeister von Würzburg, vorgeschlagen, weil ich den eigentlich ganz gut kenne, mich mit ihm ganz gut verstehe und er als Figur unter anderem Namen auch teilweise in meinen Schoppenfetzern vorkommt.
Ich habe ja vorhin auch gesagt, in deinen Büchern, gerade den Schoppenfetzer-Regionalkrimis, da wimmelt es ja von fränkischen Charakterköpfen und der Dr. Bauer, der reale Adi Bauer, das ist so einer, ne?
Ja, das ist einer. Der ist locker vom Hocker, der kann auch ein wenig fabulieren. Und ich habe ihn dann, ich habe das ja einfach so behauptet und ich habe ihn dann angerufen. Und er hat spontan zugesagt und dann haben wir uns verabredet, dass er von mir einige Daten braucht, damit er das seine Laudatio da herumstricken kann und das Ganze. Und die hat er dann auch gehalten.
Ich war ja, wenn ich kurz reingehen darf, bei dem Festakt, der, glaube ich, im Rahmen von so einem Symposium war, vom Weinbauverband und vom Tourismusverband Franken nicht selber zugegen. Ich habe eine Pressemitteilung bekommen, habe mich natürlich gefreut, ja, dass du der Geehrte bist. Und da waren auch ein paar Zitate drin. Das war, glaube ich, vom Arthur Steinmann, also vom fränkischen Weinbaupräsident. Der hat dich unter anderem gewürdigt als, Zitat, kulinarischer Kulturbotschafter. Der, weiteres Zitat, spannungsgeladene Handlungen mit profunden Einblicken in die fränkische Winzerwelt verwebe. Klingt gut, ne?
Klingt gut, ja, ist natürlich ein hohes Lob für das, was ich so von mir gebe, zumal ich jetzt das nicht bewusst mache, dass ich einfach als Ziel jetzt diese Dinge so darstelle. Das ist einfach das Ergebnis dann von dem, was ich schreibe. Aber es ist tatsächlich so, dass in meinen Büchern zum Beispiel ein ganz wesentlicher Bestandteil der Leberkäse ist. Mhm. Der Erich Rottmann ist also ein Leberkäse-Enthusiast, den er gerne zu seinem Silvaner konsumiert. Dazu eine Laugenstange. Das sind alles Dinge, die nicht zwingend unbedingt jetzt als unterfränkisches Kulturgut zu sehen sind, aber er macht es und er liebt vor allen Dingen die Teller überlappende Portion, weil er einen Teil von diesem Leberkäse immer abschneidet und den bekommt der Öxle.
Sein Hund,
der meistens unter seinem Gesäßbaldachin, wie ich das immer nenne, sitzt, unter der Bank. Und dann reicht er ihm den Leberkäse mal runter.
Und er wartet da, dass was runterfällt.
Und das kann er auch zu Recht erwarten. Er bekommt auch immer eine ordentliche Portion.
Bei uns daheim, da war der Hund immer da gesessen, als die Kinder noch kleiner waren, wo die waren. Weil da wusste er
immer
dann
was runterfällt.
Meistens fliegt da was runter.
Ja,
bewusst oder unbewusst.
Wir hatten ja auch 4 Hunde und da war es genauso. Die fallenden Lebensmittel haben den Boden nie erreicht. Sagen wir mal so. Die landeten dann immer im Maul vom Mund.
Gehen wir doch mal zu diesen Zitate, die ich gebracht habe, zu diesen profunden Einblicken in die fränkische Winzerwelt. Sind diese Kenntnisse jetzt so profund, weil du hier halt aufgewachsen bist, du bist geboren in Würzburg, du bist Weinliebhaber, oder ist es auch Ergebnis von einer, sagen wir mal, Recherche, also von einer Autorenarbeit, die Teil deiner Arbeit als Schriftsteller ist? Also gehst du zum Beispiel zu Winzern und guckst dir an, wie arbeiten die?
Das habe ich auch schon gemacht, dass ich mir so eine Weinlese besucht habe und mir angeschaut habe, wenn der Wein dann entsteht, wie der auf der Maische liegt und so weiter, weil ja diese Dinge auch in den Krimis dann oftmals eine Rolle spielen, weil in so einer Rotweinmaische ja auch gern mal eine Leiche liegen kann und so weiter. Und da erkundigt man sich schon und man erkundigt sich natürlich auch über die verschiedenen Rebsorten, die in Unterfranken wachsen und die bevorzugt auch von meinen Stammtischbrüdern dann konsumiert werden. Auch da bekomme ich immer Feedback. Also es geht deutlich, meine Kenntnisse gehen deutlich über Allgemeinwissen hinaus.
Und ich
bin aber kein Spezialist.
Ich habe aber den Eindruck, es geht nicht nur in deinen Krimis profund zu, was jetzt Weinwissen betrifft, sondern auch im Bereich der Kriminalistik zum Beispiel. Also wenn es um Ermittlungsarbeit geht, um Waffenkunde, wie Polizeieinsätze ablaufen. Also da bin ich jetzt kein Experte, aber ich finde, man spürt beim Lesen, da ist wirklich eine Nähe zur Realität da und auch Blicke hinter die Kulissen, die vielleicht der Autor schon tätigen durfte. Ist das so?
Ja, es ist so, dass ich ja von Beruf Jurist bin, Fachjurist bin und dass ich bei der bayerischen Justiz verschiedene Laufbahnen oder verschiedene Abteilungen durchlaufen habe, längere Zeit auch bei der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und ich da mir Kenntnisse aneignen konnte über Fälle, wie die ablaufen und so weiter. Und natürlich der juristische Hintergrund, wie es eigentlich sein sollte. Ich lege also großen Wert darauf, dass die Abhandlungen und die Fälle, die da geschildert werden, dass die juristisch einwandfrei sind und nicht irgendwas fabuliert ist.
Auf der Internetseite des Echter Verlags, wo die Krimis und Thriller des Autors Günter Huth erscheinen, da ist Folgendes zu lesen. Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Warum ist es so, Günter? Was macht deine Heimatstadt Würzburg so lebenswert für dich, dass du sagst, alternativlos für mich?
Ja, ich bin natürlich geprägt durch die Nachkriegszeit, in der wir, also meine Eltern, in Krumbühl wohnten. Mein Vater war Eisenbahner. Wir wohnten in der sogenannten Rimparer Straße, die es jetzt nicht mehr gibt. Da geht der Ring drüber. Und in einer Dienstwohnung. Und mein Vater war Eisenbahner, Schlosser. Und dort haben wir also sehr nahe mitbekommen, dass wir an der Bahn wohnen. Damals gab es noch viele Dampfloken. Meine Mutter hat sich immer darüber aufgeregt, dass immer dann die Dampfloken sich bemerkbar machten, weil auf der weißen Wäsche immer schwarze Rußflocken drauf waren. Dort bin ich als Einzelkind aufgewachsen und bin auch dort in die Pestalozzi-Schule, in die Volksschule gegangen. Wir haben zwischen Ruinen gelebt. Es gab also hier in Krumbühl noch jede Menge zerstörte Häuser vom Krieg her. Wir Kinder haben sind früh oder nach der, wenn wir die Schule hinter uns gebracht haben, sind in die Ruinen rein und sind da unten reingekrochen. Das war also lebensgefährlich. Heutzutage würde da keiner mehr was zulassen. Das wäre dreifach abgesperrt. Wir sind da reingekrochen und haben da Räuber und Gendarm gespielt und solche Dinge und haben dann Fußball gespielt, also geroxt, wie man das so schön genannt hat. Und dann ja, bin ich dann in dort, wie gesagt, in die Volksschule reingegangen. Und was ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich war, war dann, als ich 9 Jahre alt war, ist mein Vater an einem Herzinfarkt verstorben und von einem Tag auf dem anderen war eigentlich meine Kindheit beendet. Mhm. Wir mussten aus der Dienstwohnung raus. Mein Vater bekam nur meine Mutter dann eine sehr geringe Witwenrente. Und wir sind dann in mehreren Sozialwohnungen gewohnt und teilweise auch oben auf der Käsburg. Und dann ging es so weit, dass man also mir klar gemacht hat, ich wäre gern, auch der Lehrer hätte das vorgeschlagen, aufs Gymnasium zu gehen. Aber das war nicht machbar, sondern es hieß, der Junge muss möglichst schnell Geld verdienen, um für den Lebensunterhalt von Mutter und Kind beizutragen. Und dann habe ich die Realschule absolviert und dann ja, kam die Zeit eigentlich dann, wo man auch mal in der Pubertät, sagen wir mal so,
aus den Strukturen
ausbrechen wollte und so weiter. Und
wenn ich da mal reingehen darf, ja, du hast ja jetzt schon einen Abriss gegeben, quasi von deiner Jugend in Kurzform. Das hört sich nicht nach einer Jugend an, die immer einfach war und rosig. Und man ist in Würzburg stattgefunden, in einer Stadt, die in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs weitgehend zerstört wurde. Dann der Tod deines Vaters, als du 9 warst. Das sind ja jetzt Eindrücke und Erlebnisse, wo man auch sagen könnte, man ist froh, wenn man weg ist aus seiner Geburts- und Heimatstadt, dass man woanders vielleicht neu anfängt. Aber bei dir hat es dann die Verbundenheit gerade stärker werden lassen?
Ja, es hat sich stärker werden lassen, zumal auch in Würzburg dann Geschwister meiner Mutter lebten. Und ich wurde eigentlich dann von Tanten mit großgezogen, die mich da betreut haben. Ich bekam dann von allen möglichen Ecken getragene Kleidung, mhm, die man dann zurechtgeschneidert hat, damit sie mir passten. Was dann irgendwann zu dem Punkt führte, wo ich das nicht mehr ertragen konnte, wo ich dann wirklich mal was Eigenes wollte. Ja, und dann hat es die Verbundenheit zu dieser Stadt erstmal für diesen Stadtteil Krombühl, mhm, sehr verbunden, weil ich dort meine ganze Jugend, meine ganzen Freunde, alles hatte.
Also wenn ich hier aus dem Studiofenster gucke in Würzburg, dann schaue ich ins Krombühl. Mhm. Kannst du auch rüber gucken.
Ja, ich sehe es, ja. Hat sich natürlich sehr viel verändert.
Hat sich viel getan, ja.
Damals, 1959, als mein Vater dann verstarb, da war das alles noch ganz anders. Also da sind kaum wiederzuerkennen.
Sind denn auch Dinge geblieben, also gerade was zum Beispiel Freundschaften betrifft? Hast du noch Leute aus deiner Jugendzeit, mit denen du noch im Kontakt stehst?
Nee, also aus der Volksschule eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, ich wurde ja dann, ging ja dann in die Käsburg und ging dann in die Realschule. Ich bekam dann mehr Bezug zum Frauenland.
Mhm. Anderer Stadtteil hier in
Würzburg.
Anderer
Stadtteil und habe auch dort dann Freunde gefunden, bin dann zu den Pfadfindern dort beigetreten und habe dort eine Jugendgruppe geleitet, was mir also sehr großen Spaß gemacht hat. Bildete sich dann auch ein Freundeskreis, übrigens auch dann in einem Weinlokal, wo wir uns dann zusammengetroffen haben und dann ab und zu mal einen Shop getrunken haben.
Also da auch reale Bezüge sind da entstanden zu deinen heutigen Romanen.
Ja.
Hat sich das denn in irgendeiner Weise abgezeichnet in deiner Kindheit und Jugend, dass du aus dem mal jemand werden könnt, der schreibt?
Ja, also sagen wir mal so, mein Interesse an Büchern wurde dann während meiner frühen Pubertät geweckt. Wir hatten in Krombühl ein Schreibwarengeschäft, bei dem wir immer unsere Sachen für die Schule eingekauft haben. Und es war ein ganz kleines Schreibwarengeschäft, das war im Parterre eines stehen gebliebenen Wohnhauses. Und der Mann hatte dieses Schreibwarengeschäft praktisch in einer Wohnung untergebracht. Mhm. Und, das ist das ganz Wesentliche, was ich eigentlich erzählen will, der hat Romane verliehen. Und zwar gebrauchte Romane, wird vielleicht heute sagen, Trivialliteratur hoch drei. Das waren also Western und es waren Science-Fiction-Geschichten. Und das war für mich dann ausschlaggebend, er hatte jede Menge Karl-May-Bände. Mhm, ich habe dann Karl-May kennengelernt und habe mich, ich möchte nicht übertreiben, aber bestimmt durch 60, 70 Karl-May-Bände durchgekämpft. Und da war ich nur wirklich so ein Couch-Potato, das sich da immer nach der Schule hingesetzt hat und hat gelesen. Und das ist noch heute so geblieben mit dem Lesen.
Rund 70 Bücher des Würzburgers Günter Huth sind bisher erschienen. Allein mehr als 20 Bände aus seiner Schopenfetzer-Krimireihe. Das ist eine stolze Liste. Aber Günther, neben dem Autor gibt es ja auch den Juristen. Du hast es gerade schon angesprochen. Du warst in Diensten der Justiz mehr als 40 Jahre, glaube ich, insgesamt. Zuletzt als Verwaltungschef in Gemünden am Main, da im Amtsgericht. Bist du seit 14 Jahren im Ruhestand, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Wenn du während deiner aktiven Juristenlaufbahn jemanden kennengelernt hast, neu, und kam so die Sprache drauf, was machst du eigentlich beruflich, hast du dich dann als Jurist vorgestellt oder als Autor?
Ich habe mich immer als Jurist vorgestellt. Diese Autorentätigkeit war für mich lange Zeit eigentlich von der Wertigkeit her ein Hobby. Ich habe das also nie so als quasi Beruf, was es jetzt endlich dann wurde, angesehen. Es war für mich immer ein Hobby, es hat mir immer Spaß gemacht und es war ein Ausgleich zu der sehr normenbezogenen Tätigkeit eines Juristen, der ja durchaus auch mal Fantasie obwalten lassen kann, aber nur in sehr eingegrenztem Maße. Mhm. Und der dann auch, ich sage mal, die andere Gehirnhälfte beschäftigen wollte und sich da frei bewegen konnte.
Also das ist in friedlicher Koexistenz nebeneinander hergelaufen?
Das ist nebeneinander hergelaufen, wobei natürlich die Ausbildung zum Fachjuristen natürlich dominierte. Das waren 3 Jahre ein Studium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule in Starnberg. Und da hatte das natürlich Priorität.
Bleibt wahrscheinlich auch nicht allzu viel Raum daneben dann.
Nee, und es war ja dann so, dass gleichzeitig schon meine Kinder da waren. Und man musste also dann, während die anderen Studierenden in Starnberg blieben und haben gelernt, bin ich heimgefahren und habe Familie gespielt.
Und dann hast du auch noch geschrieben, dann nachts oder was?
Auch, ich habe viel nachts geschrieben. Mhm. Ich habe auch im Urlaub viel geschrieben. Und wenn ich mir manchmal überlege, wie das eigentlich so funktioniert hat, ich wüsste gar nicht, ob ich das heute noch mal so hinbringen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist doch erstaunlich, ne, was man ja, so im Rückblick, was man alles auf die Reihe kriegt.
Ja, ja, es ist Wahnsinn.
Also es gibt ein Werkverzeichnis im Internet, das habe ich mir natürlich zu Gemüte geführt, gestern der ganzen Bücher, die aus deiner Feder stammen. Weiß nicht, ob es vollständig ist, aber es ist eine echt lange Liste. Kinderbücher, Jugendbücher, Sachbücher aus dem Bereich Jagd und Hund. Eines der frühesten müsste Der rote Hengst gewesen sein, aus dem Jahr 1970, wenn es stimmt, was ich da gelesen habe. Stand vielleicht auch ein wenig Karl May Pate für diese Geschichte?
Das ist richtig, da hat Karl May etwas abgefärbt in meiner Fantasie. Und es ist so, dass ich ja dann die Kinderbücher geschrieben habe, dann im späteren Fortlauf, auch für meine Kinder, immer im Hintergrund. Habe ich ja mitbekommen in der Schule und so weiter und habe da dann diese Kinderbücher geschrieben, lange Zeit für den Schneider Verlag, die mich dann immer wieder nachgefragt haben, ob ich bei irgendwas einen Beitrag leisten können bei irgendeiner Reihe. Und witzigerweise, ich habe also von Fußball keine Ahnung und er hat mich gebeten, bei einer Fußballreihe ein Buch zu schreiben. Ich habe ja gesagt. Und dann hat mein Sohn Florian, der Fußballer ist, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Papa, wie kannst du ein Fußballbuch schreiben? Du hast doch keine Ahnung.
War er dann eine wichtige Ansprechpartner? Ja, für dich?
Er hat
du hast
es dann gelesen.
Verbürgt, das ist nicht der totale
Ja, ja, er hat es dann durchgelesen und hat mich stark korrigiert. Also es hat nicht zu einem Eklat geführt, aber ich will damit nur sagen, wenn man mal in diesen Verlagen gelistet ist als Autor und die brauchen jemanden für irgendeine Reihe, dann melden die sich.
Ich meine, der Schneider Verlag, das ist ein traditionsreicher Verlag mit einer wechselvollen Geschichte. 70er und 80er Jahre, als ich Kind war, war das für mich ein Pflichtprogramm. Also ich habe heute noch, wir haben manche von den Kinderbüchern aufgehoben meiner Zeit und meine haben mal reingeguckt. Da gibt es einige aus dem Schneider Verlag. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Du meinst, du warst damals Anfang 20 und dann die erste Publikation gleich im renommierten Schneider Verlag.
Das war eigentlich relativ einfach. Erstaunlicherweise, ich habe ein Exposé geschrieben, habe das, es ist also, wie soll ich sagen, ein Vorschlag für ein Buch, habe das an den Schneider Verlag geschickt und die haben scheinbar gerade in dem Moment Bedarf gehabt für sowas wie jetzt der rote Hengst, Zeichen Manitus, und haben mich gebeten, das doch zu schreiben. Das habe ich dann auch getan. Und dann, was mich immer am meisten fasziniert hat, dass diese Verlage diese Bücher gleich angenommen haben, also nicht zurückgeschickt haben, sondern dass sie sie angenommen haben und haben sie tatsächlich verlegt. Das ist also ein wahnsinniger Eindruck, wenn man das erste Mal in seinem Leben ein eigenes Buch in der Hand hält.
Und dann gleich in so einem großen Verlag. Und das hat auch Mut gemacht, denke ich mir, oder? Dass sie nicht gesagt haben, Herr Hut, es ist ganz nett, aber melden Sie sich bitte nie wieder, sondern die haben sich von sich aus gemeldet.
Das hatte dann auch Folgen für andere und die Auflagsholung beim Schneider Verlag waren am Anfang fast 40.000.
Okay.
Das hat mich geflasht, wenn man so schön neudeutsch sagt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden noch drauf zurückkommen oder vielleicht auch intensiver zu sprechen kommen, wie sich die Eindrücke, die du als Jurist während deiner Berufslaufbahn am Amtsgericht in Gemünden am Main sammeln konntest, dann vielleicht auch niedergeschlagen haben in deinen Kriminalromanen, deinen Büchern. Es gibt ja auch neben den Schoppenfetzer-Romanen auch durchaus härtere Gangarten, die du anstellst. Aber vielleicht noch ein Wort dazu. Schon mal als Vorgriff auf deiner Internetseite habe ich gelesen, dass du als Jurist, das ist jetzt ein Zitat von dir, häufig mit den Abgründen menschlicher Existenz in Berührung gekommen seist. Also war das tatsächlich eine große, unerschöpflich sprudelnde Quelle für dich als Autor?
Es ist so, dass bei der Staatsanwaltschaft, als ich noch bei der Staatsanwaltschaft war, ja diese ganzen Ermittlungsverfahren reinkommen und ich teilweise als sogenannter Asservatenverwalter zuständig war für die Aufbewahrung von Beweismitteln, Waffen, Kleidungsstücke, Blut verschmiert und so weiter.
Man
so
kennt
weiter.
Den Begriff Asservatenkammer, so aus Krimis, ne?
Ja, genau. Und das hatte ich in der Verwaltung. Und dann bekommt man natürlich auch die Hintergründe von diesen Sachen mit. Die, wenn also, sagen wir mal, im Kloster Oberzell der Pförtner ermordet wird und dann die blutigen Klamotten als Beweisstück auf den Schreibtisch landen, natürlich in einem Plastiksack, logischerweise, und so weiter. Also man bekommt da viel mit, und auch was BTMG, also Betäubungsmittelsachen betrifft, da kamen dann öfters mal so Ermittler rein und haben dann Päckchen abgeliefert, ne? Und da hatten wir einen großen Tresor, und da mussten die verwahrt werden, die wurden gewogen und so weiter, und die wurden dann in Prozessen als Beweisstücke vorgezeigt. In diesem Zeitraum musste ich auch eine Dienstwaffe tragen, weil ja da die Gefahr bestand, dass da was passieren konnte.
Mit einer Silvanerleiche hat es begonnen, vor mittlerweile 23 Jahren. Der Schoppenfetzer und die Silvanerleiche heißt der erste Band aus der Krimi-erfolgsreiche Reihe von dir, Günter Huth, erschienen im Jahr 2003. Und Asson, mit welchem zeitlichen Vorlauf? Wann ist die Idee zum ersten Schoppenfetzer entstanden?
Sagen wir mal so, ich war am Ende der 90er Jahre, mit meinen Kinderbüchern ziemlich durch. Meine Kinder waren schon relativ groß. Ich habe also dann in dem Sinn nicht mehr die Motivation gehabt, für sie in Anführungszeichen zu schreiben, und habe mir was anderes überlegt.
Das ist aber toll, dass das echt die Motivation für dich war, die Kinder- und Jugendbücher zu schreiben. Ja. Für deine Kinder gar nicht so als Brotjob in dem Moment.
Ja,
noch nicht,
ne? Ich freue mich heute noch, wenn die Enkelkinder jetzt ein Buch von mir nehmen, das in der, das schon alt ist, das in der Schule vorstellen. Und der Lehrer mich dann einlegt, um da zu erzählen, wie der Opa zum Autor kam, so in der Art. Das macht also großen Spaß.
Das kann ich mir vorstellen.
Wie gesagt, ich war dann da leergeschrieben weitgehend mit diesen Büchern, und dann habe ich mir was anderes überlegt. In der Zeit bekam ich Zugang zum Autorenkreis Würzburg. Das ist eine lose Verbindung gewesen, eigentlich mehr so ein Stammtisch von Autoren, da war auch der Roman Rausch zum Beispiel.
Auch ein bekannter Krimi-Autor.
Ja, in Würzburg, der war da auch dabei.
Tolle Bücher geschrieben.
Ja, und wir haben uns da öfters getroffen und haben dann uns unterhalten und so weiter. Das war also dann nicht richtig organisiert, sondern wir haben uns halt zusammengesetzt, haben uns unterhalten. Und dann kam die Idee von mir, doch in Würzburg einen Regionalkrimi zu etablieren, der aber nicht jetzt nur reiner Krimi sein sollte, sondern der auch eine gewisse Satirewirkung haben sollte. Die Figuren so aussuchen, dass sie typisch, wie ich das typisch sehe, typisch fränkisch sind, dass auch in Anführungszeichen eine gewisse erotische Komponente mit reinkommt. Aha. Durch eine quasi Freundin von dem Hauptdarsteller Erich Rottmann.
Das ist die Figur namens Elvira.
Die Elvira Stark, genau. Die immer wieder versucht, die Jungsellenburg von Erich Rottmann zu erstürmen, aber bis jetzt an den Mauern gescheitert ist. Und das habe ich konzipiert, habe das Ganze dem Echter Verlag hingeschickt. Und der Echter Verlag hat es dann innerhalb von ein paar Wochen abgelehnt, hat mir aber den Tipp gegeben, ich möge mich doch an den Verlag Peter Helmut wenden in Würzburg. Ein ganz kleiner Verlag, der eigentlich nur ein paar Lyrikbände bisher rausgebracht hatte. Kurz zusammengefasst habe ich mich mit dem dann zusammengetan. Der hat gesagt, schreib mal und leg mir das vor. Und das hat er dann auch in einer kleinen Auflage von 300 Büchern, erste Auflage, der Schoppenfetzer und die Silvanerleiche, selbst in die Buchhandlung, zum Beispiel bei Thalia oder bei Hugendubel
hingetragen
hat und hat den Leuten gesagt, leg das doch mal hin. Und die Würzburger Buchhandlungen sind eigentlich sehr entgegenkommend jungen Autoren, das muss man sagen, die unterstützen das ganz gerne. Und die waren dann innerhalb, es war auch im Oktober das erste Mal, und es war dann innerhalb von 14 Tagen alles vergriffen. Er wollte nachdrucken lassen, ging nicht mehr, weil die Druckereien Weihnachtsferien hatten. Mit dem Ergebnis, dass die Buchhandlung sagt, ja, kriegen wir jetzt wieder Bücher, die werden nachgefragt. Dann im nächsten Jahr hat er dann nachdrucken lassen, da hat er gleich, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Stück.
Und inzwischen kann man vielleicht mal den Deckel auf die Anfangszeit machen, was die erste Auflage betrifft, ist im Echter Verlag, der dich damals noch abgelehnt hat, die 20. Auflage raus, die 20. Auflage von deinem ersten Schoppenfetzer-Band. Aber lass uns mal zu diesem Band gehen. Diese Grundidee ist da, Würzburg-Krimi, auch Satire, vielleicht auch ein wenig Erotik, Fränkische. Und dann strickt man da ein Universum drum. Man braucht Figuren, Charaktere. Es gibt eben diesen Erich Rottmann, den Ex-Kommissar, so einen kauzigen, kann man sagen, Grantler. Was gab es da so für reale Typen, die dich inspiriert haben für Erich Rottmann?
Naja, es ist so, dass man im Laufe des beruflichen Werdegangs immer wieder mal Kriminalbeamte kennenlernt, die eigentlich aus verschiedenen Komponenten beigetragen haben zu der Figur Erich Rottmann. Der Erich Rottmann ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Charakteren.
Also ein Cuvée könnte man
sagen. Ja, ein Cuvée, wenn man so will, ja. Und hat dann sich für mich so dargestellt, als wäre er wirklich tragend, das Ganze. Dann habe ich ihm einen Hund beigegeben, weil ich Hunde liebe und weil Hunde immer alles ein bisschen lockerer machen. Und dann hat sich im Laufe der Entwicklung dieser Reihe, haben sich immer wieder neue Figuren hinzugesellt, die dann einen eigenen Charakter entwickelt haben, die das Ganze dann auch entsprechend weiter vorangebracht haben. Und was für mich natürlich eine ganz wesentliche Geschichte war, Würzburg war die Kulisse. Mhm. Würzburg, Domstraße, Grafen Eckhardt, das Rathaus ist für mich also ein Sammelsurium von Ideen, die man dann entsprechend dann bearbeiten kann.
Auch das, was im Rathaus passiert.
Durch
die Leute, die da am Ruder sind.
Ja, oder auch Leichen unten im Aktenkeller oder solche Dinge. Ja.
Es gibt ja viele versteckte Kämmerle oder
Ecken. Ja, jede Menge. Und da kann man, ich sage immer, bis zur Türe weiß jeder, was ist. Was hinter der Türe ist, weiß nur ich.
Und die Figuren haben dann auch begonnen, ein Eigenleben zu entwickeln?
Das ist richtig, ja. Die Elvira war ja damals noch Reinemacherfrau auf der Chefetage im Rathaus. Die hatte also Einblick in alles, vor allen Dingen in die Papierkörbe. Und alles, was weggeworfen wurde von irgendwelchen Referenten und so weiter, die haben das ja nicht in den Schredder reingeschmissen, sondern die haben es zusammengeknüllt und weggeschmissen. Die Elvira hat es dann mal angeschaut und hatte dann die Möglichkeit, dem Erich Rottmann, der sie bei dem ersten Fall im Rathaus dann mal wieder getroffen hat, die hatten nämlich eine Historie, die hatten nämlich in jungen Jahren ein Techtelmechtel miteinander, wenn man so will. Der Erich Rottmann stammt nämlich aus Gramschatz und die Elvira Stark stammt aus Rimpar. Und die haben sich in jungen Jahren immer wieder getroffen, und zwar bei Einsiedl, das so auf der Hälfte liegt.
Gibt es das Waldhaus Einsiedl? Ja, ein schöner Ausflugsort auch.
Ja, genau.
Und damals, mit vielen dunklen Ecken auch.
Damals war es nur so ein Forstbetrieb. Und dort haben die sich dann getroffen und sind in den Wald rein spaziert und haben halt das getan, was junge Menschen in dem Alter so machen.
Pilze sammeln.
Ja, Pilze sammeln oder Ameisenhaufen beobachten oder solche Dinge haben die dann gemacht. Ja, und dann haben sie sich wieder irgendwann getrennt, das Leben hat sie getrennt und dann haben sie sich im Rathaus in Würzburg wieder getroffen.
Also da merkt man schon,
Reunion.
Die Figuren, die haben eine Vorgeschichte, die haben ein Eigenleben entwickelt, es gibt ein Beziehungsgeflecht, also wie so ein Netzwerk unter die Figuren. Ich habe mir da jetzt gestern vorgestellt, vielleicht ist das so, wie man es so aus Ermittlungsarbeit kennt, bei Fernsehkrimis, da ist dann so eine Wand mit verschiedenen Zetteln, ne? Und man schreibt, dann werden Pfeile gezeichnet, der steht mit dem und so in Verbindung. Ist das auch eine Vorgehensweise, die du beim Schreiben an den Tag gelegt hast?
Eigentlich weniger. Mhm. Bei mir spielt sich alles weitgehend im Kopf ab. Ich mache mir dann ein paar Notizen.
Sehr bewundernswert.
Oder ich schreibe mir mal ein Exposé zu irgendwas dazu. Oder ich fange das Schreiben an und mache dann mal einen Einschub, wo ich dann sage, ach, das könnte dorthin gehen oder dorthin gehen. Diese Geschichten entwickeln sich dann auch im Laufe des Schreibens. Manchmal weiß man am Ende nicht, wo es hingehen soll, sondern das entwickelt sich ganz einfach. Und dann sagen einem die Figuren, die man da beschreibt, die sagen einem schon, da und dahin muss es gehen, sonst ist es unlogisch.
Sonst ist es nicht stimmig, ja. Also die Figuren sagen einem das, dann ist auch die Frage, welche Reaktionen oder Meinungen man dann auch von draußen bekommt. Ich habe gelesen, dass deine Frau da eine wichtige Rolle spielen soll.
Ja,
sie sei an dieser Stelle gegrüßt. Also die ist Erstleserin.
Die ist Erstleserin,
wie
strenge Erstleserin, weil meine Frau eigentlich keine Krimis mag. Die liest, also wenn man das sieht, ich raufe mir manchmal die Haare, ich gehe dann immer aus dem Zimmer, die nimmt ein Lineal, legt es unter die Zeile und geht Zeile für Zeile nach unten und liest diese Geschichten.
Das klingt ja so nach Deutschlehrerin, die den Aussatz korrigiert.
Ja, so in die Richtung. Sie arbeitet auch gern mit Rotstift. Ja. Und dann kriege ich dann die entsprechenden Hinweise, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann hatte ich noch einen guten Freund, der in der Zwischenzeit auch verstorben ist, der regelmäßig auch meine Bücher gelesen hat, lieber Dieter, Gott hab ihn selig. Und der hat dann auch entsprechendes Feedback gegeben. Und dann war natürlich der Verlag, der Redakteur, der das gelesen hat. Das hat dann das Lektorat bekommen, die haben es dann auch nochmal durchgekaut. Nicht jedes Lektorat oder Lektorin kann mit meinem etwas sarkastischen, unterfränkischen Humor immer zurechtkommen. Das hat dann wieder der Verlagsleiter korrigiert. Hat er, wenn die was angekreuzt haben, hat er gesagt, nee, das muss so bleiben. Das ist charakteristisch für diese Reihe.
Weil es auch ein eigener Stil ist, eine eigene Tonart.
Die und auch die Figuren, die agieren auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn der jetzt plötzlich, der Rottmann, anfängt und spricht extrem Hochdeutsch.
Zu glatt gebügelt ist dann auch nichts.
Ne? Nee, das geht nicht.
Was hat denn deine Frau damals zu deinem Erstlingswerk der Schoppenfetzerei gesagt? Weißt du noch, wie viel Rot da am Rand stand?
Da stand einiges Rot am Rand und sie hat gemeint, ja, probier's halt mal. Ob das was wird, das weiß ich nicht.
Er war stets bemüht.
Ja, so in der Art, ja. Ja, und ja, es hat sich aber dann, wie gesagt, durch den Peter Hellmuth, der dann leider 2017 an Krebs verstorben ist, ein guter Freund, hat sich das dann so entwickelt. Und der Peter Hellmuth, der hat mir jeden Freiraum gelassen. Also ich bin dann öfters mal rein, ich habe gesagt, ich brauche wieder ein paar Bücher, weil ich eine Lesung habe, dann nimm sie mit. Also es war sehr unkonventionell.
Und auch inhaltliche Freiräume? Also hattest du freie Hand?
Ich hatte freie Hand.
Was die Inhalte betrifft?
Hatte freie Hand. Ich habe noch nie einen Titel vorgegeben bekommen, sondern ich habe die Titel immer selber erfunden. Und das Komische ist, ich kann erst schreiben, wenn ich einen Titel habe. Dann kann ich anfangen.
Wer die mehr als 20 Bände der Würzburger Schoppenfetzer-Krimis durchstöbert und durchliest, der bekommt Spannung und Unterhaltung. Und bekommt obendrein, wie in einem literarischen Spiegel vorgeführt, was es also gab in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Gesprächsthemen und kommunalpolitischen Possen, die in Würzburg die Leute umgetrieben haben, dann Günter Huth, der lässt mit Vorliebe das Zeitgeschehen seiner Heimatstadt Würzburg in seine Krimis einfließen und jetzt gleich in der zweiten Stunde von Habe die Ehre. Da reden wir zum Beispiel darüber, wie reale Lokalpromis reagieren, wenn sie kaum verschlüsselt in einem Krimi auftauchen, zum Beispiel als Mordopfer.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Als Verwaltungschef eines Amtsgerichts hat Günter Huth viel gesehen und viel gehört während seiner aktiven Juristenlaufbahn, was Stoff für einen Krimi abgeben könnte. Und es sind auch Inspirationen aus dem echten Krimi-Leben reingeflossen in seine beliebten Schoppenfetzer-Romane zum Beispiel. Aber offenbar gibt es da auch menschliche Abgründe und kriminelle Energien, die zu krass sind für den humorvollen Grundton der Schoppenfetzer-Reihe, die dann nicht so recht reinpassen wollen ins weinselige Schoppenfetzer-Universum. Und so hat Günter Huth außerdem Thriller-Formate entwickelt, in denen geht's heftiger zu. Zwei Reihen sind da entstanden und wie sich das Recherchieren und Schreiben auf der dunkleren Seite der Kriminalliteratur anfühlt, welche Unterschiede es da gibt und was für ein Publikum mit diesen Regional-Thrillern erreicht wird. Das sind einige Themen jetzt in der zweiten Runde von Habe die Ehre hier auf BR Heimat. Wenn man zu Fuß in der Würzburger Innenstadt unterwegs ist, dann ist die alte Mainbrücke eine Konstante für Einheimische und ein Pflichtprogramm für Touristen, würde ich sagen. Würzburgs älteste Brücke über den Main ist das, eines der Wahrzeichen der Stadt, deiner Stadt, Günter Huth. So ein Nummer-1-Standort, ne, für Selfies mit der Festung so im Rücken.
Das kommt immer gut, wenn man sich da auf der Brücke platziert mit einem Weinglas in der Hand und dann beim Sonnenschein nach oben auf die Festung als Hintergrund und mal selber als Vordergrund da fotografiert wird. Das kommt immer sehr gut an.
Ist ja immer super, wenn man selber der Vordergrund ist.
Ja.
Ja, aber mit dem Weinglas in der Hand, da sind wir eigentlich schon mittendrin in einem der Themen von einem deiner Schoppenfetzer-Bänden. Es gibt einen Fall, glaube ich, Band 16, der 16. Fall deines Ermittlers, Erich Rottmann, das heißt der Schoppenfetzer und der Brückenkrieg. Und da geht's um den Brückenschoppen. Also was ist dieser reale Hintergrund vielleicht für Leute, die es noch nicht gehört haben?
Ja, das ist so, dass der Brückenschoppen ja langsam sich entwickelt hat. Das ist so, dass die Lokalitäten, die an die alte Mainbrücke angegliedert sind, dass die das erfunden haben, praktisch diesen Brückenschoppen auszuschenken, was in der Zwischenzeit wahnsinnig gut ankommt, was teilweise auch Probleme macht, weil natürlich die alte Mainbrücke auch als Verkehrsverbindung zwischen rechter und linker Mainseite und so weiter spielt und die Radfahrer, die da drüber fahren müssen, dann sich durch die Menschenmengen durchlavieren müssen. Und das war alles so Stichpunkte, die ich in diesem Krimi hier verarbeiten konnte. Da war dabei dann auch so ein Brückensturz, wo dann welche runtergefallen sind, die sich auf der alten Mainbrücke hingesetzt haben, geknutscht haben und plötzlich sind sie nach hinten weggekippt und waren weg. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, Straftaten einzubauen.
Es war so, ich habe mal nachgeschaut, ums Jahr 2012 rum, glaube ich, als dieser Disput in der Stadt, kann man sagen, um den Brückenschoppen so ein wenig hochgekocht ist, eben dieses Für und Wider, da gibt es touristische Interesse, die Menschen trauben einerseits, andererseits gibt es halt Anwohner und Leute, die wollen einfach von A nach B zu Fuß oder mit dem Rad über die Brücke rüber und dann, ja, wird es halt eng, ne? Und wie nimmst du dir so ein tatsächliches Thema dann vor, um daraus ein literarisches Sujet zu machen? Du spitzt es dann im Kopf zu und spinnst es weiter, was wäre wenn oder wie ist da so deine Vorgehensweise?
Ja, diese Entwicklungen passieren ja nicht von heute auf morgen. Das ist Thema beim Stammtisch, das ist Thema in der Zeitung und auch im Radio oder im Fernsehen wird es breit gekocht, wenn da irgendwie Probleme passieren. Auch im Rathaus wird dann drüber diskutiert, ob man dann da die Räder schieben muss oder wie auch immer, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt. Soll man das bewachen lassen oder so? Diese Dinge, die entwickeln sich und das nehme ich auf wie ein Schwamm. Und dann fällt mir irgendwann mal auch eine kriminelle Handlung dazu ein. Frag mich jetzt nicht, wie mir das einfällt.
Das geht wahrscheinlich relativ schnell,
ja,
oder?
Ja, das kommt dann plötzlich wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Dann denke ich, stopp, das kannst du nehmen. Das ist eigentlich ganz gut und dann baue ich das aus.
Ein anderes Thema, ein Würzburger Thema, dessen du dich angenommen hast, das ist eine Diskussion um den Autoverkehr und die Parkplatzsituation in der Innenstadt. Das war, glaube ich, im Jubiläumsband, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, im Rottmanns 20. Fall, heißt der Schoppenfetzer und das Klirren der Ketten. Da spielt es eine Rolle. Warum hat dich dieses Thema gereizt?
Ja, es ist ja so, dass man vermehrt versucht, den Verkehr aus der Innenstadt mit allen Mitteln auszuhalten. Es gab ja dann Bürgermeister, die dachten, sie müssten das erste Mal Würzburg zur autofreien, einzigen bayerischen autofreien Stadt gestalten, was aber letztendlich ja dann nicht möglich ist und vor allen Dingen, weil die Geschäfte auch entsprechend dagegen protestieren. Und dann ist es so, dass man darüber dann auch sehr zugespitzt einen Kriminalfall konstruieren kann, in dem dann diese ganzen Argumente und Gegenargumente in irgendeiner Form von den Figuren aufgenommen werden. Und natürlich gibt es dann eine strafbare Handlung, im besten Fall einen Mord, der dann dazu führt, dass der Erich Rottmann und die Kriminalpolizei in Würzburg das aufklären muss. Und auch da werden dann diese Themen immer zum Gegenstand gemacht.
Die Positionen werden also verschiedenen Figuren dann sozusagen zugewiesen in Dialogen und Handlungsweisen in den Mund gelegt. Ist es da auch ein Ansinn von dir, sozusagen Partei zu ergreifen für die eine oder die andere Seite? Lässt du das durchschimmern oder ist das nicht dein Fall?
Na, das eine oder andere Mal lasse ich schon meine eigene Meinung mit einfließen. Ich bin ja dafür, dass Würzburg weltoffen bleibt. Ich bin auch dafür, dass man ökologisch mit der Stadt umgeht. Aber dieses Diktatorische und dass man jenes nimmer darf und dieses nimmer darf, das erweckt eigentlich nur Gegendruck. Und da kommt dann schon manchmal auch meine Meinung mit rein, auch die Meinung von meinem Stammtisch oder von meinen Freunden und so weiter, die ja aus verschiedenen Regionen in Würzburg kommen und auch verschiedene aus verschiedenen Familien und verschiedene Eindrücke haben. Und die kann man dann schon mal verwerten, aber nie so, dass es identifizierbar ist, sondern das ist immer so eine Mischung aus vielen, auch wie die Figuren, die ja da mitspielen. Die sind ja, wie wir schon mal gesprochen haben, ein Cuvée aus verschiedenen Personen, die dann da eine Rolle spielen.
Aber da sind wir auch bei einem interessanten Punkt, finde ich, der mir gestern ja so eingefallen ist, dass ich ein bisschen über die Sendung nachgedacht habe. Weil einerseits sind es ja spezifische Würzburger Themen. Also Diskussion jetzt um den Brückenschoppen oder die aktuelle Diskussion, wie autofrei soll die Stadt sein. Also man könnte sagen, ja, Provinzthemen, Regionalkrimi, klar. Aber andererseits stecken dort auch richtig große grundsätzliche Themen drin. Also zum Beispiel, wie geht man mit Denkmälern um? Gegensatz Tourismus versus Anwohnerinteressen oder Verkehrspolitik in der Stadt. Also steckt eigentlich in einem guten Regionalkrimi immer auch was drin, was überregional ist?
Da steckt auch ein bisschen was davon drin, aber es ist so, es ist ja ein satirischer Regionalkrimi, also eine erfundene Geschichte. Und man muss, glaube ich, vermeiden, zu sehr politisch zu werden oder so. Sondern die Meinung sollte sich eigentlich der Leser bilden, indem er ihm einfach die Fakten, die da problematisch sind, auch in dem Krimi, ihm nahe bringt und er sagt, ich habe die Meinung und ich habe die andere Meinung, da hat er Recht oder er hat Unrecht oder da hat der Erich Rottmann Recht oder Unrecht oder die Elvira hat eine andere Meinung, weil man versteckt es ja immer in diese Figuren rein und das sollte aber der Leser selber machen. Also ich bin kein Meinungsbilder.
Du schreibst keine Bildungsromane, wo Nein. seitenweise disputiert
wird. Ich will und auch nicht belehren in dieser Form, sondern einfach darstellen, und dann eine unterhaltsame Krimi-Geschichte draus gestalten.
Also der Zeigefinger bleibt unten oder am Stiel vom Weinglas.
So ist es, genau. Schlingt sich rum.
Du hast gesagt, du läufst eigentlich wie ein Schwamm durch die Gegend und saugst auf, welche Eindrücke du hast, was die Gesprächsthemen von den Leuten schaust oder hörst den Leuten auf den Mund oder aufs Maul. Hast du ein Notizbuch immer einstecken oder ist das auch alles in deinem Kopf?
Eigentlich ein Notizbuch habe ich keins. Ich merke mir das. Wenn ich so durch die Stadt durchgehe und ich gehe öfters durch die Stadt durch, dann zieht es mich mal vielleicht zur Marienkapelle. Und dann gucke ich nach oben und schaue mir die Figuren an von Tilman Riemenschneider. Oder ich schaue mir die Grabplatte am Dom von Tilman Riemenschneider an. Und dann kommt bei mir die Idee, ich könnte was über Tilman Riemenschneider schreiben. Das ist eine Figur, die in Würzburg bekannt ist, ein großer Künstler. Und da könnte man in irgendeiner Form eine Krimi-Geschichte drum gestalten. Oder was auch sehr sich anbietet in Würzburg, sind die Frankenapostel und die Wallfahrt auf den Kreuzberg zum Beispiel, solche Dinge.
Also in der Rhön, ne?
Ja, die könnte man da verarbeiten, die habe ich auch verarbeitet in einem Krimi, da geht es sogar ziemlich zur Sache.
Also eine lange Fußwallfahrt ist es und die kommen dann auch immer an hier in der Semmelstraße in Würzburg.
Genau, da gibt es dann die Zwiebelkerbe, wie man so schön sagt. Und da habe ich also im Neumünster, da ist ja dieser Sarkophag oder wie man das will, von Kilonat, Kolonat und Dotnan. Und da habe ich eine Geschichte drum gewoben, dass dieser Sarkophag, also die eigentlichen Köpfe sind ja im Dom, im Altar untergebracht, aber dieser Sarkophag, dass der von irgendjemand entwendet werden möchte, was natürlich eine ausgesprochen irrsinnige Idee ist, aber ich habe mir überlegt, wie könnte man das hinbringen, habe mich in die Rolle versetzt und habe gedacht, ich probiere es einfach mal.
Das auch und, so ein Was-wäre-wenn-Spiel, ne?
Ja, und habe dann da eine, glaube ich, ziemliche spannende, aber auch blutige Geschichte draus gemacht. Oder ja, was gibt's da noch? Was mal wichtig ist für mich zum Beispiel auch die Hexenverfolgung in Würzburg.
Das ist auch ein großes historisches Thema.
Julius Echter und zum Beispiel.
Also nicht nur die Tagesaktualität, sondern auch die Stadtgeschichte.
Ja, auch die Stadtgeschichte. Es gibt also viele Bände, die mit einem Teil der Stadtgeschichte beginnen, die sich dann in irgendeiner Form in die Jetztzeit auswirkt.
Wie wichtig ist eigentlich Humor für dich in den Schoppenfelser Bänden?
Ganz wichtig. Ganz wichtig, der Erich Rottmann hat einen ausgesprochen trockenen Humor und er ist manchmal etwas ein bisschen wortkarg, indem er ganz einfach nur irgendwas raushaut wie Bascho oder ach so. Oder? Also so richtig reagiert auf die Elvira Stark, die ihm natürlich gern, jetzt, man möge mir verzeihen, dass die etwas gesprächiger ist jetzt als der Erich Rottmann, die ihm dann da ein bisschen voll spricht und voll erzählt und er dann als Resümee dann nur sagt, aha, zum Beispiel. Das sind so Dinge. Und da müssen die Leute auch lachen, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie man das vorträgt.
Ja.
Wenn man das einfach nur runterliest, es ist auch so, dass ich in den Büchern Hochdeutsch schreibe, aber wenn ich Lesungen mache, spreche ich es in Würzburger Dialekt.
Dann ist es eine andere Geschichte.
Ja.
Wie oft musst du beim Schreiben schmunzeln oder sogar mal rauslachen?
Ja, das kommt vor. Durchaus, ja. Und am meisten freut mich, wenn meine Frau das dann durchliest und die muss mal lachen.
Habe die Ehre. Auf BR Heimat heute im Zeichen des fränkischen Regionalkrimis zusammen mit dem Schriftsteller Günther Huth, über den ich mal gehört habe, dass du regelmäßig Woche für Woche in Würzburg in den Buchladen gehen sollst, in die Filialen von einer großen Kette, um da deine Bücher zu signieren. Was ist da dran an der Info?
Also, dass ich jede Woche reingehe, ich gehe rein, aber dass ich jede Woche signiere, stimmt nicht ganz. Es ist so, dass ich einmal nach Erscheinen eines neuen Bandes eine offizielle Signierstunde habe, die 2 bis 3 Stunden dauert. Da kommen dann auch einige hundert Leute und lassen sich ihre Bücher signieren. Das ist ja meistens kurz vor Weihnachten und es sind beliebte Geschenke. Da ist auch die Durchmischung der Leute, die da vor mir stehen, erstaunlich jugendlich teilweise. Das sind dann Geschenke für Opa und Oma oder auch mal selbst oder, was sehr häufig vorkommt, dass Bücher gekauft werden, die dann zu Weihnachten an ehemalige Würzburger verschenkt werden. Das geht also bis in die USA.
Also als Gruß aus der Heimat
oder
aus der früheren
das
Heimat.
Das geht bis in die USA. Ich kriege dann Resonanz auch aus Schweden und so weiter. Also es ist durchaus so, dass der Schoppenfetzer die unterfränkischen Grenzen ins unterfränkische Ausland dann schon etwas gesprengt hat. Also das freut mich immer sehr, ist natürlich jetzt nicht das Gros, ne? Aber es kommt vor und ich bekomme es dann auch erzählt. Und ansonsten gehe ich öfters mal zum Hugendubel rein und setze mich oben rauf und trinke einen Kaffee, einfach so wegen zum Nachdenken. Ich sage immer zum Spazierendenken. Und da, wenn dann jemand im Haus ist, der so ein Band kauft, und dann wissen die alle Bescheid, ich bin da. Und dann kommen sie hoch zu mir und sagen, ach, Herr Huth, könnten sie nicht, würden sie nicht. Und so weiter, das mache ich natürlich gern dann, selbstverständlich.
Also wir sind jetzt beim Thema Resonanzen auf deine Bücher. Stell mir vor, das ist ganz schön für dich auch, wenn du dann so bei einer Signierstunde zum Beispiel oder auch bei einer Lesung so in direkten Kontakt kommst mit deinem Publikum. Weil das Schreiben selber ist ja dann oft doch eher im stillen Kämmerle. Und so, ja, kriegt man dann direktes Feedback.
Ja, da gibt es dann schon praktisch alte Bekannte, wenn man so will.
Also Hardcore-Fans?
Hardcore-Fans, die kommen praktisch jedes Mal und die stehen dann auch schon dort, wenn ich, sagen wir mal, um 14 Uhr anfange, sind die schon um 13.30 Uhr da und warten, dass ich dann komme.
Wie bei den Beatles früher.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber
also kreischen tut keiner.
Nee, kreischen tut keiner. Es reißt sich auch keiner die Klamotten vom Leib. Um Gottes Willen. Auf jeden Fall kommt es dann immer zu guten Gesprächen. Also ich weiß von verschiedenen, die persönlichen Probleme, Krankheiten von älteren Damen, dass sie allein leben. Und es ist auch so, dass dann manche 5 Jahre hintereinander kommen und im 6. Jahr dann plötzlich fehlen. Da gehe ich dann davon aus, dass die möglicherweise nicht mehr in der Lage sind zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Und dort gibt es dann immer einen Shop. Der wird ausgeschenkt, den spendiert der Verlag, die Gläser stellt der Hugendubel, weil es bei dem der stattfindet. Und dann stoße ich auch mit den Leuten an, dann trinkt man mal Schlückle und so weiter. Ich muss dann immer ein wenig vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel davon erwische, weil ich viel anstoßen muss. Ja, und da kommen immer gute Gespräche zusammen. Und es ist für einen Autor, der, wie du schon sagtest, im stillen Kämmerchen arbeitet, immer wieder eine Anregung, weiterzumachen. Mhm. Weil das ist manchmal doch eine Sache, wo man mal an einen Punkt kommt und sagt, puh, jetzt komme ich nicht weiter. Jetzt...
Wo eine Sackgasse sich auftut.
Ja, meistens mache ich es dann so, ich höre einfach auf. Ich mache eine Pause, mache 2-3 Tage gar nichts und gehe dann einfach mal spazieren oder so. Und bis jetzt, ich möchte sagen, ich kann mich fast darauf verlassen, dass mir irgendwann dann plötzlich, tschapp, die Idee kommt und dann kann ich weiterschreiben.
Lass uns doch nochmal auf einen besonderen Aspekt der Reaktionen zu sprechen kommen, die deine Bücher auslösen, nämlich darauf, wie Menschen reagieren, die in deinen Büchern, in den Schoppenfetzer-Romanen vor allem so mehr oder weniger verschlüsselt auftauchen, erkennbar sind. Ich nenne mal nur als Beispiele den ehemaligen Würzburger Oberbürgermeister, der heißt in echt Christian Schuchardt. Dann taucht da in dem Buch eine Figur auf, Schluckardt, Merlin Schluckardt. Könnte sein, dass er sich angesprochen fühlt, oder der damalige Stellvertreter und jetzige OB Martin Heilig, der bekommt dann unter dem Namen Selig sein literarisches Pendant. Es endet ja zum Teil ganz schön böse mit den Romanfiguren. Die enden dann vielleicht auch mal im Weinberg mit einem Kopfschuss. Wie reagieren denn die realen Vorlagen da?
Also eigentlich habe ich da keine negativen Erfahrungen. Mit den Bürgermeistern hatte ich eigentlich so gut wie keinen Kontakt, aber dafür mit Stadträten, die dann wiederum mit denen verbunden sind, weil sie aus der gleichen Partei stammen oder aus der gleichen Fraktion, die einem dann entsprechendes Feedback geben. Es kommt dann auch mal vor, dass einer sagt, sie haben dann jetzt da beschrieben, dass ich eine Brieftasche aus meiner Jacke rausgeholt habe, aus irgendwelchen Gründen. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, ich besitze keine Brieftasche. Habe ich gesagt, naja, das ist ja Roman.
Ein bisschen dichterische Freiheit.
Dichterische Freiheit muss einfach sein. Nee, aber sonst ist das ganz in Ordnung. Und es gab auch andere, die dann schon mal gesagt haben, naja, ich hätte nichts dagegen, auch mal vorzukommen. Ne?
Also da wird dann schon eher eingefordert, dass man auch mal vorkommt.
Ja, einfordern ist zu viel, oder aber angeregt. Angeregt, ja.
Nahegelegt.
Ja, aber solchen Anregungen folge ich eigentlich nicht, sondern es ergibt sich aus der Geschichte, wen ich hier verwenden will und wen ich nicht. Da bin ich völlig frei.
Du bist auch unbestechlich vermutlich.
Ja, absolut. Und wenn irgendeiner sich angesprochen fühlt, dann verweise ich immer auf das Intro der Bücher, in dem drin steht, dass ja alles rein erfunden ist und so weiter.
Natürlich, ja. Aber gab es auch schon mal Reaktionen vielleicht so, das ist schon ganz schön makaber.
Ja, es ist, also einmal hat sich eine führende Polizeikraft, mal möchte ich sagen, drüber aufgeregt, dass ich sie quasi habe entführen lassen, kam aber wunderbar wieder aus der Geschichte raus, ist also gar nichts passiert.
Kann sich eigentlich gar nicht beschweren.
Ja, und mir ist auch nichts passiert. Ich habe ja die stille Hoffnung, dass irgendwann mal irgendjemand gegen ein Buch gegen den Inhalt eines Buches eine einstweilige Verfügung erlässt. Eine bessere Werbung könnte man gar nicht machen. Ich habe einen Bekannten, der hatte mal eins geschrieben, der hat eine einstweilige Verfügung, der musste dann Dinge schwärzen, aber das Buch ging wie geschnitten Brot.
Also wird mir dir fast einen Gefallen tun. Hast du Grenzen, eine bestimmte Linie, wo es nicht drunter gehen soll?
Ja, also
wie schaut diese Grenze aus?
Unter die Gürtellinie gehe ich nicht. Also ist auf keinen Fall beleidigend. Möglicherweise wegen ankieksend, wie das also in Unterfranken ist, dass man mal sagt, den habe ich jetzt ein bisschen, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, ein bisschen verarscht. Das kommt auch immer ganz gut an. Und das, die meisten, denke ich mal, verkraften es. Und es ist die Sache nicht so bedeutend, dass es wert wäre, da jetzt sich da irgendwie drüber aufzuregen. Also bis jetzt habe ich da keine Probleme gehabt.
Das waren die Spessart-Spielleut mit einer Polka, eine Gruppe aus dem Pfarrdorf Hofstetten ist das. Und die Gruppe war ein Musikwunsch von dir, Günther Huth, meinem heutigen Gesprächspartner. Was schätzt du an den Spielleuten vom Spessart dran? Was quält dir an denen?
Also das sind zwei Ehepaare, die diese Gruppe bilden und die spielen Volksmusik, fränkische Volksmusik und verwenden vor allen Dingen ganz alte Instrumente, also Bockhorn und irgendeine Pfeife, eine bestimmte Art und Trommel und so weiter und machen damit Musik und auch so eine Art Alphorn haben sie dann, mit dem sie spielen. Ich habe die auch einmal privat gebucht für den 50. Geburtstag meiner Frau und da haben die gespielt und es begeistert mich, weil ich einfach diese Dudelsackmusik im weitesten Sinne und diese alten Lieder, die dann auch von denen gesungen werden im Quartett, sehr liebe.
Ja. Sie kommen ja aus Hofstetten, das gehört zu Gemünden am Main, also eigentlich der Stadt da im Spessart, wo du als Fachjurist und Geschäftsleiter am Amtsgericht warst. Nochmal zu dieser Zeit zurückzukehren, wir haben es so ein bisschen gestreift und ich habe da das Stichwort menschliche Abgründe genannt, die du reingeguckt hast. Manche von denen waren vielleicht dann so tief, diese Abgründe, dass du gesagt hast, also für die Schoppenfetzer, so weit runter will ich nicht. Oder, und dann hast du eben diese Thriller rein in die Welt gesetzt.
Es ist auch sehr reizvoll, wenn man zum Beispiel jetzt diese Schoppenfetzer-Reihe schreibt, die ja im Endeffekt, wie soll ich denn sagen, ja, gute Hausmannskost ist, die gut gewürzt ist, die schmeckt und so weiter. Aber hin und wieder will man ja auch mal, um das jetzt aufs Kulinarische auszudehnen, möchte man ganz auch mal was Schärferes essen, mal richtig, dass es brennt und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, nachdem ich jetzt auch im Spessart tätig war und verschiedene Komponenten zusammenkamen, ich bin ja Jäger und habe auch Jagdmöglichkeit in der Richtung, und dann meine Waffenkenntnisse, die ich habe und so weiter, meine Kenntnisse über Sondereinsatzkräfte, die man oder Einsätze von Sondereinsatzkräften, wenn man die Revue passieren lässt, die man dann im Laufe eines Berufslebens so mitbekommt, das Ganze in einer eigenen Reihe niederzuschreiben, das waren also dann diese 6 Bände Spessart-Thriller. Das ging eigentlich um die Karriere eines Staatsanwalts, der in Würzburg Karriere gemacht hat und dann als Direktor an das Amtsgericht Gemünden kam, praktisch, wie soll ich sagen, mit mir nach Gemünden kam und dort diese Dinge erlebt hat.
War es ein guter Kollege?
Es war ein sehr guter Kollege, ja, hundertprozentig. Und der Mann ja, endet ja auch positiv, auch wenn es zwischendrin mal wirklich Schockerlebnisse für ihn gab. So wurde seine Lebensgefährtin ermordet und so weiter.
Das passiert. Da dürfen wir nicht zu viel spoilern. Aber,
ja, naja, gut. Ne?
Aber der erste Teil heißt, glaube ich, Blutiger Spesser. Das ist die Figur Simon Kerner. Ne?
Ja, Simon Kerner ist dieser Jurist, der dann die Entwicklung durchmacht bis zum Direktor des Amtsgerichts. Und ja.
Der Spessart, ist der prädestiniert vielleicht für dunklere Geschichten?
Ja, der Spessart ist ja...
freundliche Würzburg?
Ja, der Spessart ist ja vom Prinzip her eher düster. Es gibt ja
also kein schlechter Ort für sowas.
Ja, hervorragend. Es gibt ja jede Menge wilderer Geschichten auch aus dem Spessart.
Durchaus.
Und es gab im Amtsgericht Gemünden auch irgendwo ein paar alte Akten über einen Wildererfall, die ich mir da anschauen konnte und die dann auch Anregungen boten. Und wie gesagt, meine Kenntnisse als Jäger über Waffensachen und so weiter, was man damit anfangen kann, wie man auf die Jagd geht und wie man auch schwarz auf die Jagd gehen kann, also mit schwärzem Gesicht und so weiter, das ist alles in dem Spessart irgendwie verborgen. Und das habe ich versucht, in gewisser Weise in diesen 6 Bänden zu heben und entsprechend darzustellen.
Gibt es denn Ideen, wo du merkst, das ist nichts für einen Schoppenfetzer, das ist zu harter Stoff und dann hast du die Thriller, da kannst du es dann zuspitzen auch und weiterentwickeln?
Ja, also exzessive Morde und so weiter, das kann man im Schoppenfetzer nicht darstellen. Ich überlege immer, wie das ist, wenn jetzt die Frau Müller oder der Herr Meier, wenn die abends im Bett liegen und den Schoppenfetzer nochmal zum Einschlafen lesen wollen und kommen dann auf eine Szene, wo das Blut nur so spritzt, dann ist das nicht so geeignet. Also das muss man dann schon ein bisschen berücksichtigen. Und ich bekomme auch öfter das Feedback, dass das so angenehm ist, im Unterschied zu den Spessart Thrillern, die Leute dann teilweise auch lesen, wo die dann sagen, ja, also der Schuppenfetter, den lese ich schon lieber zum Einschlafen.
Kann man dann je nach Tageszeit auswählen.
So ist es, ja.
Wir müssen es ein bisschen raffen, weil ich möchte mit dir nachher auch noch kurz in die Zukunft schauen, wie es weitergeht mit dir und deinen Romanfiguren. Es gibt noch eine andere Thriller-Reihe, die heißt, glaube ich, Mein Frankenkrimis. Da ist die Figur Adam Rumpel. Sind diese Bücher anzuordnen in der Härteskala?
Die ist etwa, kann man gleichstellen mit den Spessart-Thrillern. Es ist aber natürlich ein ganz anderes Milieu. Das geht um einen ehemaligen Sondereinsatzkommando-Scharfschützen, dem einem Fehler passiert und daraus resultieren sich persönliche Angriffe und so weiter und macht schwere Zeiten durch. Und das ist jetzt in 2 Bänden erschienen. Der 3. Band wird etwa in nächstes Jahr, und den muss ich noch schreiben. Ich kann auch noch nicht erzählen, wie das ausgeht.
Ich habe mir mal die Zeittafel vor Augen geführt, in denen die Schoppenfetzer-Krimis von dir, Günter Huth, veröffentlicht worden sind. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das ist eigentlich in schöner Regelmäßigkeit, kann man sagen, seit 2003, seit dem Erstling, so jedes Jahr ein Schoppenfetzer rausgekommen. Manchmal noch ein Thriller zusätzlich. Dann gibt es noch andere Veröffentlichungen, geschichtlich zu Weihnachten oder so zum Beispiel. Aber du bist kontinuierlich dran und fleißig. Und da stellt sich natürlich die Frage, wann erscheint der Schoppenfetzer des Jahres 2026?
Der Schoppenfetzer mit Band 24 erscheint wieder im Oktober diesen Jahres. Den Schoppenfetzer, den Titel, den kann man auch verraten. Der ist der Schoppenfetzer und der Eisweinerlöser. Insofern habe ich nicht viel verraten, aber das wird auch demnächst in den Ankündigungen des Echter Verlags dann drinstehen. Da geht es dann um, wie der Name sagt, um Eiswein und um einen Erlöser. Der muss ja dann irgendjemand oder irgendetwas erlösen. Das kommt dann raus. Der
kommt aber nicht aus dem Stadtrat, der Erlöser.
Nein, ich bin noch nicht ganz durch, aber es könnte natürlich sein, dass mich zwischenzeitlich irgendjemand ärgert. Dann also könnte ich nur umdisponieren. Nee, also das ist.
Er ist durch, der Band ist schon in der Kiste sozusagen.
Der ist nicht in der Kiste, der ist hier im Hirn.
Im Hirn? Er muss noch schreiben, oder?
Ja, ich muss den noch schreiben.
Ach so, sagen wir mal.
Ja, dann muss ich bis August, Ende August muss ich das Manuskript abgeben.
Okay, dann halte ich mal ran.
Ja, das mache ich dann.
Ja, herzlichen Dank, dass du die Zeit überhaupt genommen hast
natürlich. Bei all dem. Ja. Das mache ich doch gerne.
Es gibt ja sogar schon einen Lesetermin, habe ich im Internet gefunden. Ja. 25. Oktober, Fränkisches Freilandmuseum Fladungen. Da stellst du das Buch vor, wird ja die einzige Lesung sein, so zur Lesezeit im Herbst.
Sind einige, ja.
Ja. Also da wissen wir schon, was du zu tun hast jetzt.
Ja, aber das klappt eigentlich ganz gut. Es ist total eingefuchst zwischen mir und dem Verlag und den Lektorinnen, die das dann lesen müssen und der Druckerei. Das ist alles schon gedaktet. Und das hat bis jetzt eigentlich immer geklappt. Wir haben noch nie Verzögerungen gehabt und ich habe auch nie verspätet abgegeben.
Super.
Also insofern klappt es ganz gut.
Manchmal brauchst du ja vielleicht auch nicht nur eine Druckerei, sondern möglicherweise auch einen gewissen Druck, dass man jetzt wirklich rangeht und die Idee niederschreibt und in eine Reihenform bringt.
Ein gewisser Druck schadet nicht, wenn ich merke, jetzt wird es langsam knapp, dann heißt es, mal jeden Tag sich 6 Stunden hinsetzen. Und
ich könnte es halt vom Lernen in der Schule früher.
Ohne Druck. Ja, da geht gar nichts mehr.
Ja,
und dann haben wir den Ausblick auf das nächste Jahr. Das ist dann der Band 25. Das ist wieder der Jubiläumsband.
Stimmt.
Da werden wir uns was Besonderes einfallen lassen. Habe ich schon mit dem Verlagsleiter besprochen. Ist aber noch nicht konkret. Aber ich denke, da werden wir ein bisschen was machen, vielleicht auch von der Aufmachung her und so weiter. Und dann
schauen
wir mal, wie es weitergeht. Ich sage immer, ich hoffe nicht, dass der Erich Rottmann vor mir stirbt.
Er wollte gerade fragen, ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie alt er ist, wenn man jetzt chronologisch weiterzählen würde, aber ist das so ein altersloser Typ?
Absolut alterslos. Solche Serienfiguren müssen alterslos sein.
Ja.
Also wenn es danach ging, dann wäre der Öxle, der Hund zum Beispiel, jetzt schon, was weiß ich, 25, 30 Jahre alt.
Ne? Ein Wunder der Natur.
Ja, und es ist einfach so bei Serienfiguren, dass die nicht altern. Ja. Und dann schauen wir mal, dann muss der nächste Band noch für den Adam Rumpel rauskommen.
Für den Mainfranken-Krimi?
Ja.
Oder Thriller?
Ja. Thriller, genau.
Was ich mich gefragt habe, würde dich denn vielleicht auch mal reizen, ein Drehbuch zu schreiben? Ich meine, jetzt gibt ja Stoffe, Eberhofer-Krimis zum Beispiel, im Oberbayerischen angesiedelt sind. Da spielt auch Leberkäse eine wichtige Rolle, Silvaner jetzt weniger. Dass du da mal reingehst in dieses Genre noch?
Also ein Drehbuch selbst schreiben kann ich sicher nicht. Das muss man spezielle Fähigkeiten und spezielle Techniken anwenden, das kann ich nicht. Aber was ich mich sehr freuen würde, wenn ich so durch Würzburg marschiere und schaue mir die verschiedenen Tatorte an, sage ich jetzt mal, oder die verschiedenen Möglichkeiten, wo man was machen kann an und die Stadt und oder sitze im Lusam-Gettchen und schnapp da mal ein bisschen frische Luft. Ich fände, dass der Schobbenfetzer es eigentlich verdient hätte, dass man ihn verfilmt. Es klingt jetzt ein bisschen anspruchsvoll, aber als Vater dieser Figur und dieser Reihe und angesichts der Kulisse Würzburg und alles, was damit zusammenhängt, der Frankenwein und die Brückengeschichte und die, ja, wo man noch Buschen Wirtschaften haben, also die wo man dann die Leute sich zusammensetzen und Wein trinken. Das sind alles Sachen, die man meines Erachtens wunderbar in so einer typisch fränkischen, weil typisch bayerische gibt es ja schon einige, nichts dagegen, aber typisch fränkischen, was bringen könnte, da würde ich mich drüber freuen.
Mal schauen,
da höre ich, den Erich Rottmann, wie er schon sagen, passt schon.
Letzte Frage, mit Bitte um kurze Antwort. Kommt Erich Rottmann mit Elvira jetzt dann zusammen im 24. Band oder nicht?
Ja, jetzt fängst du damit auch an. Also ganz ehrlich gesagt, ich frage meine Figuren solche intimen Dinge nicht.
Und da sind wir im finalen Kapitel angelangt unserer Kriminalgeschichte zusammen mit Günther Huth, Autor, Schriftsteller aus Würzburg. Günther, es war ganz friedlich und unblutig, ne? Vielleicht trotzdem spannend bis zum Ende, so wie deine Krimis und Thriller um Erich Rottmann und die anderen. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du noch lang so alterslos bleibst wie deine Krimihelden, weiterhin mit gespitzten Ohren und spitzer Feder aufsaugst, was dich umgibt und so unterhaltsame Literatur draus machst, als fränkischer Kulturbotschafter. Jedenfalls alles Gute dir und herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für diesen wirklich sehr unterhaltsamen und sehr kurzweiligen Ratsch, den wir hier miteinander geführt haben. Es hat mir riesigen Spaß gemacht und ich hoffe, dass es viele Leser oder Hörer sich anhören können und dann Interesse auch an den Büchern haben. Vielen Dank.
Ja, dann danke doch raus an Sie da draußen, an den Empfangsgeräten. Wir vom BR Heimat-Team sagen herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Da ist der Sascha Wehmeier in der Studiotechnik. Die Musik hat Markus Barleck zusammengestellt für uns. Und am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Wopser. Adi.